Danke für die sehr nette Einleitung. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, die Erwartungen niedrig zu halten. Willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Brain Cafés. Wie schon gesehen, gehört, mein Name ist Fabian Schönfeld und ich würde Ihnen heute gerne ein bisschen was über unser Gehirn erzählen. Genauer gesagt, ein bisschen über die Frage reden, wie funktioniert das Gehirn überhaupt? Die Motivation für diesen Vortrag lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Wir alle haben ein Gehirn, aber keiner von uns weiß, wie es funktioniert. Und das würde ich gerne so ein bisschen ändern. Das heißt, wir überlegen uns, was wollen wir wissen, wer macht das und woran scheitert das? Die Frage, wie das Gehirn funktioniert, ist logischerweise keine einfache Frage. Das ist aber auch keine einfache Frage in der Neurowissenschaft, da die Neurowissenschaft sehr breit gefächert aufgestellt ist. Es gibt die klinische Neurowissenschaft, die sagen, wir möchten das Gehirn verstehen, wenn was kaputt geht, möchten wir das reparieren können. Das sind die klinischen Neurowissenschaften, die hoffentlich rechtzeitig Alzheimer behandeln können. Das ist, was die Kliniker machen. Es gibt die Psychologen in den Neurowissenschaften, die einfach wissen wollen, warum sind wir alle so ein bisschen blöd manchmal. Und es gibt die Theoretiker, die einfach wissen wollen, wie funktioniert so ein System. Und in den Neurowissenschaften gibt es häufig zwei Ebenen der Erklärung, mit denen man sich rumschlägt. Es gibt eine sehr grobe Vorstellung von Funktionsweise. Das ist zum Beispiel, dass ich sagen kann, hier hinten in meinem Kopf, da sitzt mein visueller Kortex und der kümmert sich um visuelle Wahrnehmung. Hier so in der Mitte sitzt mein Motorkortex, der kümmert sich darum, dass ich solche Sachen machen kann. Dann gibt es eine sehr niedrige Detailebene, wo ich sagen kann, ich kann mir eine einzelne Zelle ansehen und genau reinschauen, was mit dieser Zelle passiert, was da für Moleküle drin rumschwimmen, was da für chemische Reaktionen ablaufen und was diese Zelle einfach macht. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr oberflächliche Sicht und eine sehr, sehr fokussierte Detailansicht. Und jetzt diesen Sprung zu verstehen, wie aus diesen kleinen Rechenknoten diese Funktionalität des visuellen Kortex, nämlich die visuelle Wahrnehmung, funktioniert, das ist eine Systemfrage. Und es ist eine sehr schwierige Frage. Das Problem dabei ist, diese Frage zu beantworten, ist, dass unser aktuelles primäres Werkzeug in der Wissenschaft ziemlich an seine Grenzen stößt. Und zwar ist das der Reduktionismus. Wenn ich einen Uhrmacher frage, wie seine Uhr funktioniert, dann nimmt er erstmal seine super lustige, winzige Pinzette, schraubt die Uhr auf und nimmt das auseinander und breitet das alles so vor sich aus und betreibt Reduktionismus. Ich reduziere das System auf seine kleinsten Teile. Wenn ich diese kleinen Teile verstehe, verstehe ich das Gesamtsystem. Das heißt, die Uhrmacher nimmt das auseinander und sagt, aha, hier ist eine Unruhe, die Uhr ist jetzt erklärt. Cool. Wenn ich jetzt dem Uhrmacher sage, okay, hier ist ein Gehirn, das funktioniert ja super, dieser Ansatz, erklär mal dieses Gehirn, dann nimmt es eine super lustige Pinzette und fängt an, das Gehirn Zelle für Zelle auseinanderzunehmen. Wir haben im Gehirn mehr als 120 Milliarden Neuronen. Das sind die Gehirnzellen, die einfach nur die Rechnung betreiben. In der Zahl ist noch nicht die Zellen drin, die dafür sorgen, dass die Neuronen ihre Arbeit überhaupt durchführen können. Das heißt, wenn der Uhrmacher mit so einer Pinzette anfängt, hier Zelle für Zelle anzusehen und zu erklären, der sitzt an seinem Tisch bis zum Hitzetod des Universums. Das ist nicht zielführend. So kommen wir nicht weiter. Und das ist die Stelle, wo die Theoretiker ansetzen. Und zwar unterscheiden wir hier zwischen den theoretischen und den praktischen Neurowissenschaften. Das ist eine von sehr vielen möglichen Aufteilungen der Neurowissenschaft. Die praktischen Wissenschaften, das sind die Psychologen, die klinischen Leute, das sind alle diejenigen, die ein tatsächliches Hirn sich anschauen, die sich richtige Zellen anschauen und einfach uns Beobachtungen liefern, wie das Gehirn in der Realität funktioniert. Die Theoretiker, das sind die Mathematiker, das sind viele Physiker und das sind auch die Informatiker, die sich schon ewig lang mit der Frage beschäftigen, wie funktionieren komplexe Systeme, wie kann ich das erklären, wie kann ich einen so gigantischen Suchraum, der sich aus diesen Neuronen aufspannt, wie kann ich damit umgehen? Ein weiteres Problem ist, dass sogar wenn dieser Uhrmacher jemals fertig wird und alle diese Neuronen tatsächlich katalogisiert hat und sagen kann, ich weiß genau, was alle diese Neuronen machen, dann ist er immer noch nicht fertig. Dann ist er noch sehr weit davon entfernt, wie das funktioniert, da diese Neuronen alle extremst parallel verschaltet sind und die Rechenkraft des Gehirns nicht nur in den Neuronen selber steckt, sondern auch in der Vernetzung der ganzen Neuronen. Und das ist ein exponentiell wachsender Suchraum und da muss man damit umgehen können. Das heißt, das in die kleinsten Teile aufteilen und sich Stück für Stück das anschauen, da kommen wir nicht weit. Da brauchen wir was Neues. Und das, was wir hier brauchen, ist das primäre Werkzeug, was die Theoretiker haben, und das nennt sich schlicht und einfach Abstraktion. Ich brauche abstrakte Werkzeuge, um mit diesem gigantischen System zurechtzukommen. Ich muss das aufteilen können, ich brauche die Werkzeuge, um damit umzugehen. Die Abstraktion, die wir als Theoretiker ganz natürlich annehmen, ist, wir betrachten das Gehirn ganz konkret als Computer. Und auf seiner untersten Ebene, also ganz einfach betrachtet, ist ein Computer einfach ein System. Das hat eine Eingabe und das hat eine Ausgabe. Die Eingabe im Gehirn ist einfach die Sinneswahrnehmung, das ist visuelle Wahrnehmung, das sind einfach die Sinne, die wir haben, hören, riechen, tasten. Und wir haben eine Ausgabe. Die Ausgabe im Gehirn, das kann entweder interne Aktivität der Zellen sein, ich demonstriere, da sehen wir nicht viel, oder das kann einfach das Verhalten sein, das aus diesen interaktiven Aktivitäten erzeugt wird, zum Beispiel das hier. Das heißt, wir haben zwei Arten von Ausgaben, intern und extern. Die Theorie beschäftigt sich in der Regel mit den internen Ausgaben. Das heißt, ich möchte sehen, wie reagiert ein Subsystem des Gehirns auf eine bestimmte Eingabe von Sinneswahrnehmung. Worin das dann resultiert, das ist ein anderer Schritt. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Für uns bleibt es erstmal außen vor. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie aus dieser Eingabe eine bestimmte Ausgabe erzeugt wird, muss ich zwei Fragen beantworten. Und zwar, was ist die Funktion von dem System, was ich mir anschaue? Und wie wird es berechnet mit der physikalischen Architektur, die vor mir liegt? Das heißt, die Vernetzung von den Neuronen. Und um hierfür ein bisschen eine Intuition zu schaffen, würde ich ganz kurz zwei Rechensysteme, die uns bekannt sind, durchsprechen, damit man dafür ein bisschen Kontext hat. Das eine ist einfach der ganz normale Desktop-Rechner, den wir alle wahrscheinlich zu Hause rumstehen haben. Das ist ein Laptop, das ist einfach nur ein ganz normaler Rechner. Und der funktioniert basierend auf der sogenannten Von-Neumann-Architektur. Und das Paradigma hierbei ist, dass ich einen zentralen Rechenkern habe, der sich um alles kümmert. So kann man sich vorstellen, ich bin ein sehr schlauer Mensch, der sitzt in einem Büro und er sagt seiner Sekretärin, ich würde gerne das nächste Problem haben. Die Sekretärin läuft in den Speicher, holt ein Problem, gibt ihm das, der rechnet das aus, gibt der Sekretärin das Ergebnis und die Sekretärin rennt zurück in den Speicher und legt das Ergebnis dahin. Und das macht er den ganzen Tag. So funktioniert sehr grundlegend ein Computer. Die Frage, wie man solche Rechenkerne miteinander vernetzen kann, um dafür ein Beispiel zu kriegen, habe ich mir das Internet ausgesucht, weil das ein Netz ist, mit dem wir alle so ein bisschen was zu tun haben. Und das ist eine sehr strukturierte Art, Rechenknoten zu vernetzen. Wenn man sich vorstellt, wenn Sie vielleicht einen Laptop zu Hause haben, einen Rechner zu Hause haben, dann vielleicht noch andere Geräte, die alle mit einem WLAN verbunden sind. Wenn zwei dieser Geräte miteinander sprechen, wenn der Laptop mit Ihrem Desktop-Rechner spricht, dann sprechen die nicht direkt miteinander, sondern dann haben Sie irgendwo eine Route stehen und der Rechner fragt den WLAN-Router, der stellt ihm eine Anfrage und der WLAN-Router leitet das weiter an das andere Gerät. Das heißt, die sprechen nicht direkt miteinander, das geht immer über eine Brücke. Und das ist das Paradigma, wie das komplette Internet aufgebaut ist. Wir haben eine gigantische Menge von Nutzerknoten, die Informationen aufsammeln und weitergeben. Und diese Informationen wird weitergegeben über zentrale Verteilerknoten, die hierarchisch aufgebaut sind. Das ist eine Art, wie man verschiedene Rechenknoten miteinander vernetzen kann. Das Gehirn hält sich weder an das eine noch das andere. Das ist dramatisch anders, was einer der Gründe ist, warum Computersimulationen sich mit Gehirnaktivität relativ schwer tun, weil das einfach eine grundlegend andere Art zu rechnen ist. Im Gehirn, wie gesagt, haben wir mehr als 120 Milliarden Rechenkerne, das sind einfach die Gehirnzellen, das sind die Neuronen, die nicht sequenziell arbeiten. Das heißt, dass eine Gehirnzelle auf meiner linken Seite wartet nicht, bis alles auf der rechten Seite fertig ist, um zu arbeiten. Die arbeiten ununterbrochen parallel und nicht hierarchisch. Alle diese in einem bestimmten Bereich, wenn ich mir so einen Kubikmillimeter Gehirn anschaue, dann gibt es da keine Hierarchie. Diese Neuronen sind erstmal alle die gleichen. Das ist, um das zu verstehen, ein großes Problem, aber für das Gehirn eine super Sache. Dazu kommt auch, dass unser Gehirn, nicht statisch vernetzt ist. Das basiert auf zwei Ebenen. Zum einen können Gehirnzellen absterben und auch nachwachsen. Das ist eine relativ neue Erkenntnis und was sehr Spannendes. Und es gibt die sogenannte Plastizität zwischen Neuronen, was bedeutet, dass die Verbindungen zwischen zwei Neuronen auch nicht statisch sind. Wenn ich ein sehr hochauflösendes Mikroskop hätte und ein sehr feines Mikrofon, dann könnten wir uns das jetzt alle in den Kopf stecken und würden was hören, das klingt so ein bisschen wie, ja, diese Neuronen sind konstant damit beschäftigt, weiterzuwachsen, neue Verbindungen zu finden und sich einfach neu zu vernetzen. dass das Gehirn, Ihr Gehirn jetzt gerade in Ihrem Schädel ist live dabei, vor sich hin zu wabern und versuchen, seine Vernetzung zu verbessern. Um so ein bisschen eine Intuition zu schaffen, wie diese Parallelisierung funktioniert, stellen wir uns mal ein gängiges Problem vor, nämlich wir haben zwei Zahlen mit je 100.000 Stellen und die möchten wir addieren. Und wir haben auf der einen Seite 100.000 Kinder, die nicht gut Mathe können, auch so ein bisschen müde sind. Und auf der anderen Seite ein sehr schlaues Mathe-Genie. Die Aufgabe von jedem Kind ist jetzt, jedes von diesen 100.000 Kindern, dem wird eine Stelle in diesen Zahlen festgelegt und das Kind macht nichts anderes, außer die zwei Stellen an seiner zugewiesenen Position zu addieren und das war's. Das heißt, 100.000 Kinder, so parallelisiert, können eine Zahl von der Länge mit 100.000 Stellen in ungefähr vielleicht 1,5 Sekunden ausrechnen. Das geht unheimlich schnell. Das Rechengenie, egal wie schlau das ist, kann damit nicht mithalten. Das heißt, über sehr schwache Rechenkerne, wenn die richtig vernetzt sind, kann ich eine Funktion berechnen, die weit über das hinausgeht, was jeder einzelne von diesen Rechenknoten machen kann. Das heißt, ich kann komplexe Funktionalität nachbilden aus Rechenknoten, die nicht selber nicht sehr komplex sein müssen. Das Problem jetzt im Gehirn ist, dass wir quasi einen Topf haben, in dem 120 Milliarden kleine Kinder rumkugeln, die die ganze Zeit vor sich hin plappern. Und jetzt möchte ich herausfinden, was kann dieser Kindertopf? Was kann mir der berechnen? Und das ist ungeheim schwierig. Mein erstes Hilfsmittel ist, dass ich erstmal sagen kann, okay, ihr alle in dieser Ecke, seid jetzt einfach mal ruhig. Dann schaue ich, was kann der Kindertopf berechnen? Was kann er jetzt nicht mehr berechnen? Was er jetzt nicht mehr berechnen kann, ist wahrscheinlich, wofür die Kinder zuständig sind, denen ich gerade gesagt habe, sie sollen ruhig sein. Das ist, was man nur üblicherweise in Studien macht, dass man einfach Bereiche im Gehirn betäubt und sieht, was funktioniert jetzt nicht mehr. In diesen Kindertopf reinzugehen und sich zwischen 120 Milliarden Kindern zurechtzufinden, das ist ein Problem für sich. Das ist das, was die praktische Neurowissenschaft behandelt. Aber sagen wir mal, wir haben es jetzt geschafft, diese 100.000 Kinder auswendig zu machen, die 200.000 Stellen lange Zahlen addieren können. Wenn wir eins von diesen Kindern fragen, sag mal, wie addiert man denn so lange Zahlen? Dann kann das Kind das auch gar nicht sagen. Das versteht das nämlich selber nicht. Das weiß nur, ich sehe zwei kleine Zahlen vor mir und die kann ich addieren und mehr kann ich nicht. Ja? Wenn man jetzt wieder ein bisschen rauszoomt und wieder zurück zu den Neurowissenschaften geht, was wir haben ist, die Anatomie sagt uns, welche Bereiche für welche Funktionalität sehr grobkörnig zuständig sind. Und die können uns sagen, wir haben hier ein Kind und das kann zwei einfache Zahlen addieren. Und die Theoretiker sagen jetzt, okay, wie kann ich mit dieser Information erklären, wie das gesamte System funktioniert? Okay. Das war jetzt alles relativ abstrakt. Das heißt, ich würde einfach mal jetzt ein konkretes Beispiel in uns ansehen, und zwar das visuelle System. Das liegt zum Teil daran, dass das visuelle System ist für uns alle was sehr Unmittelbares. Das muss man nicht lange erklären. Und das ist auch so ein bisschen der Goldstandard, wenn man Computersimulationen vom Gehirn durchführt. Wie gesagt, das Gehirn ist ein Computer, wofür die Eingaben die Sinneswahrnehmung ist. Und wir als Menschen sind Augentiere. Das heißt, wenn ich eine Simulation laufen lassen kann, die nur mit visuellen Daten arbeitet, das ist immer so das Ziel, was man so ein bisschen hat. Man möchte nicht höherwertige Informationen weitergeben. Das soll das System selber berechnen können. So, wenn ich mir das visuelle System ansehe, dann betreiben wir erstmal Reduktionismus und sehen uns an, was passiert auf der untersten ersten Ebene. Das wäre im Fall des visuellen Systems die Rezeptoren, die wir in der Retina haben. Das bedeutet, das sind einfach Zellen, die Farbinformationen und Helligkeitsinformationen an das Gehirn übermitteln. Und das geht in den visuellen Cortex. Der visuelle Cortex besteht aus mehreren Schichten. Und in der ersten Schicht haben wir sogenannte Simple Cells, das sind einfach einfache Zellen. Und in sehr mühseliger Kleinarbeit hat man herausgefunden, worauf diese simplen Zellen anspringen. Und das ist so, dass eine Simple Cell kümmert sich erstmal um den begrenzten Bereich innerhalb unseres visuellen Feldes. Das ist hier in Grau gezeichnet, das ist quasi alles, was ich überhaupt sehen kann. Und eine Simple Cell kann diesen weiß markierten Bereich ansehen. Das heißt, das wird erstmal so ein bisschen aufgeteilt, das ganze Sichtfeld. Und diese Zellen springen darauf an, wenn eine ganz bestimmte Art von Reiz sich auf eine bestimmte Art durch dieses Feld hindurch bewegt. Und diese Art von Reiz, das ist, wird üblicherweise getestet, indem man einfach balkenförmige Formen durch dieses Feld laufen lässt und die Aktivität von diesen Zellen misst. Und wenn man das oft genug macht, kann man sagen, diese Zellen reagieren auf Reize, die so ein bisschen so aussehen. Das heißt, wenn in diesem Feld dieser Reiz zu sehen ist, dann reagiert diese Zelle am meisten. Reduktionismus. Kleinste Teile anschauen. Dann gehen wir eine Stufe weiter und sagen, was passiert auf der nächsten hierarchischen Ebene. Und hier haben wir die sogenannten Complex Cells, also komplexe Zellen. Und jetzt passiert etwas Interessantes, nämlich die machen im Prinzip genau das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene. Die einfachen Zellen schauen sich einen Bereich auf der kompletten Retina an und sagen, was sie finden. Die komplexen Zellen machen das Gleiche, nur dass sie nicht mehr sich die Retina ansehen, sondern die Ausgabe von den Simple Cells. Und sagen, wenn diese simple Zelle quasi hier oben ist und hier unten und überhaupt über das ganze Feld verteilt, dann kann eine komplexe Zelle, die diese Zellen integriert, kann sagen, ob dieses Muster überhaupt auftaucht. Das heißt, hier kann ich sagen, das taucht in der oberen rechten Ecke auf und die komplexe Zelle kann sagen, das taucht überhaupt auf. Das ist einfach ein allgemeines Rechenprinzip. Diese zwei Zellen, von denen können wir messen, mit denen können wir arbeiten. Und dieses Rechenprinzip wird jetzt einfach hierarchisch immer weiter auf sich selber angewendet. Und dann auf einmal sehen wir Marilyn Monroe. Und dieser Schritt von Balken, die sich durch kleine Bereiche in unserem Sichtfeld bewegen, und Marilyn Monroe, das ist ein sehr großer Schritt. Und das ist genau, wo die Theorie ansetzt. Was ist hier dazwischen? Hier hört der Reduktionismus auf und wir wollen wissen, wie das funktioniert. Und das wissen wir nicht. Das funktioniert nicht. Das sprengt unseren Suchraum und mit unseren jetzigen Kenntnissen, meines Wissens nach, ist das noch nicht geklärt, wie der visuelle Kortex diese vollständige Berechnung auf die Reihe kriegt. Wir wissen, das ist so ein bisschen hierarchisch. Wir wissen, es werden immer abstraktere Merkmale extrahiert. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich eine Kante detektieren kann, wenn ich mehrere Kanten detektieren kann, dann kann ich eine Ecke detektieren. Wenn ich Ecken detektieren kann, kann ich Formen detektieren und so weiter. Das baut sich alles so ein bisschen hierarchisch auf. Und das ist schon irgendwie klar, wie dann Marilyn Monroe daraus zustande kommt. Aber wie das jetzt eigentlich direkt funktioniert, das wissen wir nicht. Suchraum zu groß, hier hört es auf. Okay, cool. Um das nochmal klar zu machen, was genau das Problem ist, das ist so ein bisschen, den visuellen Kortex kann man sich vorstellen wie diesen Schwarm von Fischen. Ich hoffe, das kann jeder sehen. Das ist ein sehr großer, kugeliger Schwarm, bestehend aus Tausenden von Fischen, falls man das nicht sehen kann. Die Idee hierbei ist, ich kann mir hier einen beliebigen Fisch rauspicken und den fragen, wie formen Tausende von Fische eine Kugel? Und dieser Fisch wird sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich schwimme einfach nur dem nach, der vor sich hin schwimmt. Es gibt hier keinen Fisch, der als Aufseher fungiert. Es gibt hier niemanden, der irgendwie in der Mitte sitzt und Sinus-Cosinus-Gleichungen ausrechnet und sagt, Fisch Nummer 3071, mach mal das ein bisschen anders. Das existiert nicht. Die sind alle das Gleiche. Und solange wir hier kein Muster rauslesen können, wie sich einzelne Fische verhalten, können wir nicht erklären, wie dieser Ball zustande kommt. Das ist die große Problematik, die wir haben. Das heißt, sogar wenn wir die große Funktionalität kennen, nämlich wir formen einen Ball aus Fischen, ist die Information, ich schwimme meinem Vorgänger hinterher, nicht allzu hilfreich, um das nachvollziehen zu können. So, und jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem. Das visuelle System ist noch was relativ Handfestes. Man würde vielleicht naiverweise vermuten, wie ich schon gesagt habe, das ist sehr unmittelbar für uns. Es ist für uns sehr klar, was es bedeutet, was zu sehen und was nicht zu sehen. Es ist für uns sehr klar, was es bedeutet, das Bild zu segmentieren. Das heißt, aus einem Bild einzelne Objekte rauszuerkennen. Das passiert alles ganz automatisch. Und man hat so ein bisschen die Hoffnung, da das System relativ geradlinig ist, ist es vielleicht auch relativ einfach, das zu verstehen. Und das ist einfach nicht der Fall. Und die Frage, die man jetzt natürlich hat, ist, wenn wir schon an so einem relativ bodenständigen System scheitern, wie sieht es dann mit höherer Funktionalität aus? Haben wir überhaupt auch nur ansatzweise die Möglichkeit, Geschichten zu erklären, wie das Gedächtnis zum Beispiel? Haben wir dafür überhaupt die Werkzeuge, wenn es daran schon scheitert? Und das sehr Spannende ist, diese Werkzeuge haben wir tatsächlich. Und damit kommen wir zum Hippocampus. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Nämlich, Von dem Menschen haben Sie vielleicht schon mal was gehört, wenn Sie Brain Café Vorträge sich schon mal angesehen haben. Das ist einer der berühmtesten Menschen in den Neurowissenschaften. Aber das war kein Forscher selber, sondern das war ein Patient. Und der hatte unter sehr schwerer Epilepsie gelitten. Und das hat man versucht zu therapieren, indem man den Hippocampus, was eine zentrale Gehirnstruktur ist, einfach entfernt hat. Das ist in sehr schwierigen Epilepsiefällen häufig die einzige Möglichkeit, die man hat. Das ist tragischerweise, soweit ich weiß, auch heute noch so. Das Gute daran war, die Epilepsieanfälle sind tatsächlich zurückgegangen. Aber es hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch ab jetzt keine neuen Erinnerungen mehr formen konnte. Das heißt, der ist alle paar Minuten aufgewacht, wusste nicht, wo er ist, wusste nicht, wie er da hingekommen ist und hat einfach nicht sagen können, was in den letzten 10 Minuten passiert ist. Das heißt, der hat ab da im Endeffekt kein Leben mehr führen können. Aber was er dafür gemacht hat, ist einen unheimlich großen Beitrag zu Neurowissenschaften geleistet, weil wir, das klingt ein bisschen zynisch, aber damit will ich sagen, man sollte meinen, das war meine Intuition, wenn mir das passieren würde, ich würde den ganzen Tag panisch im Kreis rumlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, aber ich würde vermuten, dass man einfach einen völligen Zusammenbruch hat. Und das war schlicht nicht der Fall. Hier in dem Foto, also das ist auch mir das liebste Foto von ihm, wenn man dem einfach auf der Straße begegnet, würde man überhaupt nicht merken, dass irgendwie was schiefgelaufen ist. Und er hat im Endeffekt den Rest seines Lebens damit verbracht, der Forschung quasi zur Verfügung zu stehen, um die verschiedensten Arten von Experimenten durchzuführen. Und der Riesenbeitrag, den er gemacht hat, ist, ganz allein durch diese Operation, dass man jetzt wusste, der Bereich, der bei ihm entfernt wurde, der Hippocampus, ist für diese Fähigkeit zuständig. Der wird dafür benötigt. Und das allein war schon eine riesige Erkenntnis, das wusste man davor nicht. Für die Theoretiker war das noch nicht ausreichend. Ja? Wir wissen jetzt, was diese Struktur an Funktionen hat, aber damit können wir noch nicht das Modellieren anfangen. Das ist wieder das gleiche Problem. Wir haben jetzt einfach noch einen zweiten Fischschwarm und den verstehen wir auch nicht. Das hat sich geändert mit diesem Bild. Und dieses Bild ist eine der größeren Revolutionen in den Neurowissenschaften. Das wurde, ich glaube, 1978, wurde das entdeckt. Und das ist andersrum. Als bekannt wurde, dass der Hippocampus so eine zentral wichtige Struktur ist, hat sich da jeder darauf gestützt. Jeder wollte verstehen, wie funktioniert dieses System. Jeder hat angefangen, alle möglichen Experimente damit durchzuführen. Das übliche Tier, mit dem man solche Experimente durchführt, das sind Ratten. Und was hier gemacht wurde, ist, man hat Ratten einfach in einer rechteckigen Umgebung explorieren lassen, ohne weitere Aufgabe, einfach nur mal ein bisschen rumlaufen. Und es stellt sich raus, wenn man die Zellen im Hippocampus misst, dann etablieren diese Zellen eine Ortskenntnis. Das bedeutet, das ist so ein bisschen die Draufsicht auf eine rechteckige Umgebung. Und hier läuft eine Ratte einfach so ein bisschen willkürlich vor sich hin. Und zwischen 6 bis 10 Minuten können wir eine Zelle identifizieren, die nur hier in diesem roten Bereich aktiv ist. Das heißt, diese Zelle hat gelernt zu erkennen, wann sie an diesem Ort ist. Und das ist eine Riesensache. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal haben wir einen direkten Link zwischen einem Konzept, das wir kennen, nämlich der Ort. Und zweitens ist die Eigenschaft Ort eine extrem abstrakte Größe, die nichts mehr mit einzelnen Balken in unserem visuellen Feld zu tun haben, sondern das ist eine extrem hochwertige Information, mit der wir selber jeden Tag arbeiten. Wenn man episodisches Gedächtnis kennt, das ist quasi alles Gedächtnis, was ich mit Episoden verbinde, zum Beispiel mein letzter Geburtstag, was ich letzte Woche gemacht habe. Das ist alles an Orte gebunden. Das Konzept Ort direkt im Gehirn identifizierbar zu machen, das ist einfach eine Riesensache. Und das wurde, wie gesagt, Anfang der 80er entdeckt und das ist heute noch eines der aktivsten Forschungsfelder, die wir haben. Super. Okay. Und jetzt sagen die Theoretiker, Moment, jetzt haben wir was. Das ist unser Fisch, den wir verstehen. Weil wir hier direkt eine Abbildung haben von einem sehr abstrakten Konzept, das wir intuitiv sofort verstehen können, und der Aktivität von einer einzelnen Zelle im Gehirn. Und das, wie gesagt, ist eine Riesensache. Ich kann mir alle möglichen Gehirnzellen anschauen und es ist unheimlich schwierig zu erkennen, warum diese Zelle aktiv ist. Eine Zelle zu finden, wo ich sehr genau abbilden kann, was deren Aktivität, wie sich deren Aktivität interpretieren lässt und dass diese Interpretation auch noch ein sehr hochwertiges Konzept ist, wie gesagt, Revolution in den Neurowissenschaften. Und wir als Theoretiker haben jetzt zwei Informationen. Wir kennen die generelle Funktion des Hippocampus durch durch unseren Freund Henry Gustav Molaison. Und wir wissen genug von diesen, und wir haben einzelne Zellen, deren Verhalten wir interpretieren können. So, jetzt gehen wir zurück zum visuellen Kortex und sagen, wir verstehen zwar nicht so genau, wie der funktioniert, aber wir wissen, dass in der ersten Instanz diese Art von Stimuli detektiert werden. Das heißt, ich kann als Theoretiker eine mathematische Vorschrift finden und einen Algorithmus implementieren, den ich auf visuelle Daten anwenden kann. Und dieser Algorithmus schaut sich einen kleinen Teil dieser visuellen Daten an und liefert hohe Werte, wenn diese Stimuli detektiert werden, und niedrige Werte, wenn nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Abstraktion von so einer simplen Zelle. Simple Zelle gibt es nicht nur eine, da gibt es mehrere, die alle parallel verschaltet sind. Also mache ich daraus erstmal eine ganze Schicht. Die haben jeweils überlappende Felder, überlappende Sichtfelder innerhalb dieses Gesamtbildes. Erste Schicht visueller Kortex. Zweite Schicht visueller Kortex. Wir wenden das mathematische Prinzip einfach nochmal direkt auf sich selber an. Das heißt, ich lege hier einfach nochmal eine zweite Schicht drüber und führe die gleiche Berechnung auf der Ausgabe von meiner ersten Schicht aus. Dann mache ich das nochmal. Und das ist so ein bisschen ein Modell, wie man das System visueller Kortex bis hin zum Hippocampus nachbilden kann, idealerweise. Was ich mit diesem System machen kann, ist, mir ein Bild anzuschauen und hier bestimmte Merkmale zu extrahieren. Wenn wir jetzt zurückgehen zu den Experimenten, die diese Ortszellen gefunden haben, die große Revolution, dann kann ich mir eine Computersimulation bauen, wo ein künstlicher Agent einfach nur randomisiert, wie gesagt, das ist alles, was nötig ist, einfach nur randomisiert diese Umgebungen exploriert und mit den Informationen, also mit der visuellen Eingabe, die im Laufe dieser Exploration angesammelt wird, wird dieses komplexe Netzwerk trainiert, von dem ich ganz genau weiß, was hinter diesem Algorithmus steckt. Und ja, das Netzwerk wird damit trainiert und dann sieht man, und dann kann man testen, was denn dabei rauskommt, wenn man das Netzwerk über die komplette Umgebung testet. Und was man hier oben sieht, das sind Ergebnisse von realen Messungen von Ortszellen, die in diesem Fall in 1996 veröffentlicht wurden. Und hier unten sieht man Ergebnisse von Simulationen, die wir in unserer Gruppe in 2015 veröffentlicht haben. Und das ist selbstverständlich, wie immer in der Wissenschaft, das mit Abstand schönste Beispiel, das ich finden konnte. Das funktioniert nicht immer so gut. Aber man sieht sehr deutlich, dass nicht nur ist diese örtlich begrenzte Funktionalität vorhanden, sondern die reagiert auch ähnlich, die reagiert auch extrem ähnlich auf Änderungen, wie das im realen Experiment gefunden wurde. Und das ist eine sehr feine Sache. Und so funktionieren die theoretischen Neurowissenschaften. Und ich hoffe, ich habe Ihnen dafür jetzt so ein bisschen eine Intuition schaffen können, dass Sie ein bisschen, wenn Ihnen jetzt jemand sagt, ich bin theoretischer Neurowissenschaftler, dann wissen Sie, was der macht. Der schaut sich die Funktionsweise von Systemen und Subsystemen an. Sie wissen, wie der das macht. Er schaut sich praktische Resultate an von den tatsächlich praktischen Neurowissenschaften und versucht, die alle so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Und wann machen wir das? Das machen wir dann, wenn der Reduktionismus und das genaue Hinsehen uns einfach nicht mehr weiterbringt. Dann ist das, wo man die Theoretiker ruft. Das heißt, es ist auch ein sehr schöner Kreislauf zwischen Praxis und Theorie. Die Theoretiker alleine, die können erstmal gar nichts. Die können was, aber das bringt uns nicht viel. Die sind darauf angewiesen, dass wir Erkenntnisse aus den praktischen Neurowissenschaften bekommen, mit denen wir arbeiten können. Und umgedreht können wir damit den praktischen Neurowissenschaften Erklärungen liefern, wie ganze Systeme organisiert sind. Und das wiederum hilft der Praxis, diesen gigantischen Suchraum ein bisschen einzuschränken. Die Frage, die sich in der Praxis häufig stellt, ist zu sagen, ich habe dieses Gehirn vor mir, die Experimente, die ich damit durchführen kann, sind im Endeffekt unendlich viele. Die Theoretiker können mir aber sagen, was lohnt sich mal anzuschauen? Welche Bereiche kann man sich anschauen? Welche Funktionalität wird erwartet? Und je genauer sich das trifft, was die Theoretiker einem vorhersagen, mit dem, was man da tatsächlich selber findet, desto spannender ist die Theorie. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und stehe zur Verfügung für Ihre Fragen.